Das spielende Klassenzimmer.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 des spielenden Klassenzimmers. Heute mit einem, sagen wir mal, ungewöhnlichen Schwerpunkt. Wir schauen uns den Sportunterricht in der Schule an. Dazu habe ich einen Gast eingeladen und freue mich sehr, dass er die Zeit gefunden hat, Patrick Weiß. Hallo Patrick.
Hallo Daniel, freut mich hier zu sein.
Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um hier Gast zu sein und uns ein bisschen vom Sportunterricht erstmal, ne? Wir verraten noch nicht, was dann kommt, aber erstmal ein bisschen über den Sportunterricht zu erzählen. Magst du dich selbst kurz vorstellen?
Das mache ich sehr gern sogar. Also wie schon erwähnt, Patrick Weiß oder Patte nennen mich meine Freunde auch gerne. Bin jetzt seit fast 10 Jahren Lehrer am Gymnasium und unterrichte die Fächer Sport und Gemeinschaftskunde oder Sozialkunde, wie auch immer man das in den verschiedenen Ländern nennt. Und habe schon seit Anfang an eine ganz große Affinität zu Spielen. Das ist im Prinzip so das, woher ich komme. Und habe schon irgendwie von Anfang an versucht, Spiele in den Unterricht einzubauen. Wie ihr das ja auch schon in eurem Podcast häufig erwähnt habt, ist es einfach ein sehr, sehr schöner Zugang zu Lernen und dementsprechend nutze ich das eben schon sehr, sehr lang.
Ganz von Anfang an hast du gerade gesagt, war da jetzt deine Kindheit mit gemeint oder dein Lehrersein?
Sowohl als auch. Also ich habe schon sehr früh angefangen, viele Brettspiele zu spielen, mit meinem Opa früher ganz viele Karten und sowas gespielt und später dann in der 5. Klasse war es über Catan. Witzigerweise werde ich dazu heute auch nochmal was dazu erzählen. Über Catan bin ich dann in dieses Brettspielwelt hineingerutscht und habe dann ja ganz verschiedenste Sachen gespielt und das eben seit der 5. Klasse an. Also schon über 20 Jahre bin ich eigentlich da sehr aversiert drin und habe da sehr viel Freude dran und genieße diese Stunden.
Dann lass uns doch mal darüber sprechen. In Kontakt gebracht hat uns Uwe Rosenberg, der uns quasi miteinander vernetzt hat. Und er hat gesagt, schau mal, der Patrick, der macht spannende Dinge, nämlich der adaptiert Brettspiele für den Sportunterricht. Und das fand ich mega abgefahren, weil ich die Verbindung selbst nie so gezogen hätte. Und das ist schon gesagt, du hast irgendwie Catan für den Sportunterricht adaptiert. Und ich muss sagen, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen. Magst du mal erzählen?
Ja, natürlich gern. Also um ehrlich zu sein, ist das eine Idee, die ich von Leipziger Studenten übernommen habe und angepasst habe. Die hatten das entwickelt gehabt. Das ist nicht meine eigene Idee in Gänze, sondern ich habe die Grundidee von den Studenten übernommen. Das war mal eine Praktikantin, die bei mir war und als Dankeschön hat sie gesagt, hey, du bist doch Brettspiel interessiert. Wir haben da was entwickelt, du kannst dir das ja mal anschauen. Und das habe ich dann eben auch gemacht und habe das ein bisschen umgebaut. Die haben das damals entwickelt gehabt für die Olympischen Spiele. Das waren die Olympischen Siedler von Catan oder so haben die das ungefähr genannt. Ich habe es jetzt umgenannt in die Sportler von Catan. Und Ziel des Spiels ist eigentlich, wie beim normalen Catan eben auch, Punkte zu sammeln über verschiedene Gebäudekarten. Und im Sportunterricht ist es so, da denkt man ja aber eigentlich schon direkt an Spiele, weil Sport ist immer irgendwie mit Spielen verbunden. Das heißt ja auch Volleyballspiel, Fußballspielen und so weiter. Aber Brettspiele in den Unterricht einzubauen, hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Level. Und ich zum Beispiel finde das immer sehr sinnvoll bei solchen Dingen, die sehr einfach, sehr stumpf sind. Wie zum Beispiel der Lernbereich Fitness. In dem Lernbereich nutze ich sehr, sehr gerne Spiele, weil es den Fokus wegnimmt vom eigentlichen Thema Fitness und hinlegt in eine spaßige Veranstaltung, eine spaßige Geschichte, wo man eben nicht merkt, dass man gerade Sport macht. Und das ist mir immer wichtig bei solchen Spielen, dass man das Gefühl hat, ich mache gerade etwas anderes und ich lerne nicht aktiv oder ich übe aktiv, sondern ich will eigentlich gerade spielen und um zu gewinnen, muss ich gewisse Dinge machen. Genau, also im Siedler von Catan, das funktioniert im Prinzip so. Man hat 4 bis 8 Teams, so ungefähr in Dreiergruppen und hat ein großes Feld. In diesem großen Feld liegen im Endeffekt Matten und also jetzt für den Fitnessbereich liegen Matten aus und jedes Team ist an einer Matte und für einen Rohstoff verantwortlich. Und dann funktioniert das im Prinzip so, dass wir einen Schüler losschicken auf eine Laufstrecke und der läuft dann eine große Runde. Da merkt man schon, hier geht es also um eine gewisse Ausdauer. Ja, also man muss immer laufen, laufen, laufen. Immer eine große Runde zum jeweiligen Rohstoff. Die Rohstoffe sind, wie gesagt, verteilt in einem großen Quadrat, in einem großen Viereck. Läuft man dahin und dann gibt es verschiedene Übungen, die man macht. Ja, das heißt also, um eine Rohstoffkarte zu bekommen, muss ich nicht würfeln oder irgendwas anderes, sondern ich muss eine Übung machen. Liegestütze, Sit-Ups, Burpees, ganz verschieden. Das ist völlig variabel, was ich halt machen möchte. Und das Gute ist, das andere Team kontrolliert die Wiederholungen und gibt dann den Rohstoff sozusagen raus. Wenn ich also die Übung gemacht habe, einmal drumherum gelaufen bin, dann gehe ich zu meinem Team zurück, lege meinen Rohstoff in meinen Vorrat und dann läuft der nächste los. So ist der grobe Ablauf erstmal. Und jetzt habe ich als Spieler im Prinzip drei Handlungsoptionen, die ich machen kann. Die erste Option habe ich gerade schon genannt. Ich laufe also zu der Station, mache meine Übung und bekomme den Rohstoff. Hier ist eine kleine Option dabei, die wir eingeführt haben. Und zwar gibt es diese Übung in einfach und in schwer. Das heißt also, ich kann die Übung einfach durchführen. Dann bekomme ich einmal den Rohstoff. Das ist entweder Boden, Stein, Holz oder eben Getreide. Ja. Und es gibt eine schwerere Variante, wo ich den Rohstoff sozusagen doppelt bekomme. Und das, wie gesagt, ist die erste Option. Die zweite Option ist es, meine Rohstoffe einzutauschen. Das heißt, ich laufe außen rum, habe dort einen Eingang für den Markt sozusagen. Dann laufe ich in den Markt hinein, gebe meine Rohstoffkarten ab und bekomme dafür eine Gebäudekarte mit verschiedenen Siegpunkten. Hier ist vielleicht interessant, es gibt verschiedene Gebäude. Je mehr Rohstoffe ich abgebe, desto mehr Punkte bekomme ich. Das heißt also, wir haben hier nicht nur Siedlungen und Städte, sondern ich habe dann eben eine Holzhütte, ein Lehmhaus, ein Steinhaus, eine Steinvilla. Das Größte, was wir uns ausgesucht haben, ist jetzt eine große Burg. Dafür muss ich halt so um die 10 Rohstoffkarten eintauschen. Und dann laufe ich mit dieser eingetauschten Karte wieder zurück zu meinem Team und habe dann meine Punkte gesammelt. Das Dritte ist, die dritte Handlungsoption, das ist eine Duellarena. Duellarena funktioniert ähnlich wie der Markt. Man läuft außen rum, läuft zu diesem zu dem Eingang für die Duellarena. Und dort wartet maximal eine Person. Nur eine Person darf in der Duellarena sein. Und sie darf einen anderen aus einem anderen Team abfangen. Das heißt also, dort steht dann also aus Team A jemand drin und fängt von Team B jemanden ab und nimmt den mit in die Duellarena. Die Duellarena ist deswegen wichtig, weil es dort den besonderen Rohstoff Baumwolle gibt. Von der Geschichte her erzähle ich meinen Schülern dann immer, meinen Schülerinnen und meinen Schülern erzähle ich dann immer, ja, wir wollen also schöne Häuser bauen, wir brauchen Getreide für die Dächer, für die Steine für die Wände oder das Holz für die Wände, je nachdem, was ihr für ein Haus oder für eine Villa bauen wollt. Und um das eben schön wollig da drin zu machen, damit man sich auch richtig wohlfühlt, braucht man den besonderen Rohstoff der Baumwolle, die dann zur Verkleidung ist, dass es schön warm ist, dass man sich wohl und geborgen fühlt in seinem Haus. Genau, und dann geht man also in diese Zone, fängt jemanden ab und dort würfelt man und dort gibt es eben 6 verschiedene Übungen, die man gegeneinander spielen kann. Das kann zum Beispiel sein Hula-Hoop, also mit so einem Hula-Hoop-Reifen, wer schafft es am längsten, den um die Hüfte kreisen zu lassen, oder Standweitsprung, Seilziehen oder Tauziehen, ein Liegestützwettkampf, ein Sohlenwettkampf, alles, was man sich so vorstellen kann. Und der Gewinner bekommt dann eben einmal diesen besonderen Rohstoff Baumwolle. Den braucht man, um eben die großen Gebäude bauen zu können. Ja? Und das ist dann sozusagen die dritte Option, also diesen besonderen Rohstoff sich zu organisieren. Und das Schöne an diesem Spiel ist einfach, ich übe verschiedenste Kraftübungen und habe trotzdem nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade einen Fitnesssport mache. Ja, und je nachdem, wie man das eben einsetzt, ich zum Beispiel setze das gerne ein, am Ende einer Stunde, ich mache doch etwas mit einer App und sowas und mache dann immer eine Einführung zu der App und dann setze ich das am Ende ein, jetzt erst vor 2 Wochen vor den Ferien habe ich das erst gemacht und man ist halt sehr variabel in der Zeit. Ich kann zum Beispiel sagen, ich mache eine halbe Stunde das Ganze, ich kann sagen, ich mache das nur 15 Minuten und egal, was ich mache, es ist immer intensiv, es ist immer anstrengend und der Spaß steht aber trotzdem immer an vorderster Stelle. Eine kleine Variante, die es dazu noch gibt, ist solche Zusatzrollen. Die fand ich sehr, sehr spannend. Die würde ich aber erst beim zweiten Mal oder so einsetzen. Also es gibt so eine erste Phase, dann macht man es vielleicht in der zweiten Phase. Da gibt es so Zusatzrollen wie den Schwarzhändler, der dann eben Rohstoffe handelt im Verhältnis 2:1 oder 4:1, je nachdem. Oder einen Dieb, der Rohstoffkarten einfach von den Teams klaut. Natürlich bevorzugterweise von denen, die vielleicht gerade führen. Oder auch ein Rohstoffhändler, der Rohstoffkarten sogar im Verhältnis 1:1 tauscht. Wo man dann so noch ein bisschen Schüler einsetzen kann, die vielleicht gerade sportbefreit sind oder die gerade nichts zu tun haben oder die ihre Sportsachen vergessen haben, sodass ich also in diesem ganzen Konstrukt also alle Schülerinnen und Schüler verarbeitet bekomme, in Anführungsstrichen verarbeitet bekomme. Also es gibt für niemanden Leerlauf. Und das ist ja im Sportunterricht immer sehr wichtig, dass man irgendwie das Gefühl hat, jeder hat was zu tun und jeder ist irgendwie wichtig. Ja, oder zum Beispiel beim Markt kann ich dann eben, ich hatte sehr viele sportbefreite Schüler, die haben mir dann beim Markt geholfen. Es kamen sehr, sehr viele Schüler mit irgendwelchen Karten an, die haben die dann eben verteilt, wieder eingesammelt, die entsprechenden Gebäude rausgegeben. Und das ist natürlich für den Sportunterricht eine sehr, sehr schöne Sache, weil man einfach den großen ganzen Kurs verarbeitet bekommt. Und da ist es egal, wie viel Platz ich habe, weil ich kann den Raum verkleinern oder vergrößern. Wenn ich also mehr Platz habe, kann ich viel, viel größere Laufstrecke machen. Ich kann es viel, viel kleiner machen, wenn ich wenig Platz habe. Ich kann das mit im Prinzip, wenn man möchte, kann man das sogar mit 4 Personen spielen. Ja, das geht auch. Dann hat man halt nur 4 Teams, 4 Rohstoffe. that's it, würde funktionieren. Und ja, es ist ein sehr, sehr schönes, variables Spiel. Und wie schon erwähnt, bringt es einfach den Fokus weg vom Unterricht, von dem Inhalt hin zum Spiel.
Ich habe da vorher tatsächlich gar nicht dran gedacht, nachdem du das jetzt gesagt hast. Scheint das ein durchgängiges Merkmal zu sein von Spielen, also jetzt analogen Spielen, die man im Unterricht nutzt. Und zwar unabhängig vom Fach, dass sie eine extrem hohe Aktivierung der Schülerinnen und Schüler mit sich bringen. Das, weil du sagtest, das ist speziell für den Sportunterricht, aber es ist ja eigentlich zum Beispiel für den Fremdsprachenunterricht oder den Geschichtsunterricht genauso relevant, ne? Weil klassischer Frontalunterricht aktiviert halt immer nur den Schüler, den man dann dran nimmt oder die Schülerin, die dann drankommt. Und die anderen denken vielleicht mit, vielleicht gucken sie aber auch nur aus dem Fenster. Und Spiele schaffen das, und das hast du ja gerade für Sport auch beschrieben tatsächlich, alle zu integrieren und alle gleichzeitig aktiv sein zu lassen.
Ja, das ist halt auch super wichtig, gerade beim Sportunterricht. Fällt das manchmal mehr, vielleicht noch mehr auf als in anderen Fächern eventuell, dass man eben sich gerne mal zurück und rausnimmt. Und das schafft dieses Spiel, dass es eben nicht so ist, dass man eben alle mitnimmt, egal auf welchem Leistungsstand sie vor allen Dingen sind. Und das versucht man im Sportunterricht ja wirklich permanent, muss man diesen Spagat ja schaffen. Nicht, dass es in anderen Fächern nicht so ist, natürlich nicht. Aber im Sport wird es halt immer sehr, sehr deutlich. Ja, wenn ich jetzt ein Arbeitsblatt habe und jemand wird nicht fertig, mit dem Arbeitsblatt oder kommt damit nicht zurecht, dann ist der für sich in seiner kleinen Blase. Im Sportunterricht, wenn jemand keine 5 Liegestütze schafft, das sieht man halt sofort. Und deswegen ist hier das Schöne, dass wir eben diese einfachen und diese schweren Übungen haben, sodass ich dabei niemanden ausschließe und auf die Heterogenität jeder Gruppe eingehen kann. Und das ist im Sportunterricht schon ein größerer Balanceakt, gerade im Bereich Fitness. In anderen Sportarten geht das immer noch, dann tauscht man gewisse Übungen aus, macht die ein bisschen leichter, ein bisschen schwerer, das geht relativ schnell. Aber im Fitnessbereich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wir machen das ganz klassisch, eine große Runde, wir machen Kreistraining, Zirkeltraining und wir machen hier, keine Ahnung, im besten Fall noch Tabata, 30 Sekunden üben, 30 Sekunden Pause, dann sehe ich, ob jemand vielleicht nicht mehr kann und ja, vielleicht in Anführungsstrichen versagt. Und das ist natürlich kein schönes Gefühl. Hier im Spiel merkt das keiner, sondern jeder kann sich ganz individuell entfalten und nach seinem Leistungsstand eben dort die Übung durchführen.
Und nochmal eine Nachfrage zum Spielprinzip. Du hast gesagt, du hast normalerweise Dreierteams, ne? Und die spielen dann kompetitiv gegeneinander. Und das heißt, die sammeln die Rohstoffe. Die Rohstoffe können sie gegen Häuser unterschiedlicher Qualität, also dann auch unterschiedlicher Punkte einsammeln. Und nach Ablauf der Zeit, ob das jetzt 10 Minuten sind oder 30 Minuten sind, wird einfach geguckt, wer hat die meisten Punkte gemacht und das Team hat dann gewonnen.
Genau, ja, das ist das Prinzip. Die Gruppen sind, wie gesagt, sehr variabel. Also es können Dreiergruppen sein, das bietet sich in der Regel an, so dass man sich eben abspricht, dass man ein bisschen Pause hat, weil man ist ja, also wenn ich das jetzt, sage ich mal, eine Größe eines Volleyballfeldes spiele, dann läuft man um das Volleyballfeld halt drumherum. Das dauert mit Übungen vielleicht 30 Sekunden, je nachdem, was es für eine Übung ist. Und dann ist man ja schon wieder dran. Das heißt, alle einer Minute bin ich dran. Und ja, dementsprechend sind so Dreiergruppen ganz gut. Aber funktioniert halt auch mit viel, viel mehr. Und wie gesagt, von den Teams her 4 bis 8. Ich habe gern 8 Teams, weil dann habe ich immer 2 Rohstoffe. Weil man ja nicht an seinem eigenen Rohstoff die Übung machen kann, brauche ich ja nochmal eine andere Station mit demselben Rohstoff. Na, und das heißt, im besten Fall haben wir 8 Teams mit in Dreiergruppen, das heißt, wir verarbeiten oder wir aktivieren 24 Schülerinnen und Schüler und sind dann aber eben nochmal variabel.
Und wie kommt das Ganze bei den Schülerinnen und Schülern an?
Ja, ziemlich, ziemlich gut. Also das merkt man immer wieder, sie haben unheimliche Freude daran. Es ist wirklich unfassbar, wie so ein Spiel Schülerinnen und Schüler aktiviert. Also die Freude kommt ja von sich aus schon auf. Na, das ist, wie man das schon sagt, so das Natürlichste aller Lernmethoden irgendwie. Das, irgendwas zu erfahren, irgendwas zu erleben. Manche Schülerinnen und Schüler kennen das Spiel natürlich auch aus dem normalen Leben und sagen dann, ah cool, das kann ich endlich mal sehen, im Sport spielen. Das ist ja geil. Das fetzt ja total. Und die haben da unheimlich viel Spaß und das merkt man auch immer, dass jeder schwitzt. Also jeder ist dort voll in diesem Game drin. Und ja, da kriegt man ja wirklich sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, gerade weil es auch mal was Besonderes ist. Ne? Sportunterricht ist ja doch sehr viel Üben. Man spielt irgendeine Zielsportart, aber es ist halt nicht so dieses Spielspiel. Also, dass ich wirklich nur ein Spiel spiele oder dass ich ein Spiel gespielt, das passiert ja nicht so, sondern ich spiele ja meistens die Zielsportart, vielleicht mal noch in verschiedenen Varianten, aber das ist dann doch wieder was Besonderes und das ist eigentlich ähnlich zur Schule im Unterricht, wenn man dort eben ein Spiel einsetzt, da leuchten die Augen, da freuen sich die Kinder, da sagen sie, Mensch, endlich was anderes, mal auch andere Herangehensweisen und sowas. Und das ist schon ein schönes, positives Feedback, was man sich da jedes Jahr abholen kann, wenn man das Spiel auspackt.
Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann erinnere ich mich daran, dass wir Fitness eigentlich nie mochten im Sportunterricht und immer versucht haben zu verhandeln, ob wir nicht Fußball oder Basketball oder Handball spielen können. Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist es bei dir quasi umgekehrt und die Schüler sagen, wann können wir endlich mal wieder Fitnesstraining machen?
Ja, natürlich würden die Schülerinnen und Schüler lieber Fußball spielen, das ist schon klar. Aber sie freuen sich auf jeden Fall darauf. Also das ist mir auch wichtig, dass Schülerinnen und Schüler aus dem Sportunterricht gehen und sagen, das hat mir Spaß gemacht. Also Ziel des Sportunterrichts sollte es ja sein, so steht es auch bei uns im Lehrplan, auf ein lebenslanges Sporttreiben vorzubereiten. Und dafür muss ich es irgendwie schaffen, dass die Schülerinnen und Schüler Spaß an dem haben, was wir dort machen. Und deswegen versuche ich immer wieder neue Wege zu gehen, andere Wege zu gehen und Dinge vielleicht auch, nein, nicht nur vielleicht, sondern die Sachen auch schülerorientierter anzugehen. Als kleiner Abstecher vielleicht, ich nutze auch eine Sport-App beispielsweise im Fitnessbereich, die wie ein Personal Trainer funktioniert und die für die Schülerinnen und Schüler kostenlos ist. Und das sind alles so Dinge, wo die Schülerinnen und Schüler am Ende rausgehen aus dem Unterricht oder aus dem Lernbereich Fitness und sagen, boah, das hat mir Spaß gemacht, obwohl ich vielleicht nicht der Fitteste bin. Und ich finde, wie gesagt, gerade im Fitnessbereich haben wir so krasse Unterschiede, weil wenn ich jetzt mal an jemanden denke, 16 Jahre alt, fängt an ins Fitnessstudio zu gehen, ist natürlich in gewissen Kraftübungen viel, viel fitter als andere, die vielleicht nicht regelmäßig irgendwie Sport treiben. Und dass man die dort nicht verliert, ist einfach sehr, sehr wichtig, finde ich. Denn dass jemand, der ins Fitnessstudio geht und Sport treibt, weiterhin das machen wird, auch außerhalb des Sportunterrichts, das ist klar. Aber den das nicht so begeistert, den muss ich ja trotzdem bekommen oder diejenige muss ich ja trotzdem bekommen. Und da sollte man versuchen, da immer was Neues zu präsentieren und eben was Schülernahes zu präsentieren. Und wie gesagt, Spielen ist eigentlich ein sehr geeigneter Weg, um dort jemanden abzuholen.
Du hast gerade gesagt, du bist immer auf der Suche nach Neuem, also auch bewusst, um was Neues zu bieten, um das für die Schüler interessant und attraktiv zu machen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann nimmst du aus dem Brettspielbereich eben nicht nur Catan, sondern hast auch noch andere Ideen, die du im Sportunterricht umsetzt.
Ja, absolut. Also ich kann ja vielleicht nochmal zwei Beispiele nennen. Ein vielleicht größeres, das ist Mensch, ärgere dich nicht. Das ist tatsächlich schon sehr bekannt im Sportunterricht. Das nutzen schon viele Sportlehrkräfte. Das gibt es auch als Bestellungen in so, es gibt so große Verlage, die eben auch für den Sportunterricht Materialien bereitstellen. Und dort kriegt man eben, Mensch, ärgere dich nicht, auch schon in einer 1,50x1,50 Variante und sowas. Das nutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne auch im Sportunterricht, eben auch im Bereich Fitness. Ja, wieder Fitness hier, der Way to go für solche Spiele. Hier ist das Ziel, wie bei Mensch, ärgere dich ganz normal, in die Miepel ins Haus zu kommen oder eben am nächsten am Haus dran zu sein. Ja, vom Aufbau her ist es so, ich stelle einen Hocker in die Mitte, lege dann mein Spielbrett Mensch, ärgere dich nicht drauf.
So kleines,
oder eben
so normales kleines, wie man das im Haushalt vielleicht hat.
Genau, das ganz normale kleine reicht da schon, das ist überhaupt nicht schlimm, es muss nicht die große 1,50x1,50 Variante sein. Klar, es ist noch cooler, wenn man es dann noch besser sieht und noch einen besseren Überblick hat, aber ich nehme aber das kleine Brett, das reicht mir vollkommen, lege dann eben das Brett in die Mitte, holt zwei große Schaumstoffwürfel, damit man eben auch sieht, was gewürfelt wird. Das ist ganz praktisch. Und dann brauche ich im Prinzip noch 6 Aufgabenkarten, die ich nach außen verteile, wieder mit verschiedenen Fitnessübungen, mit verschiedenen Wiederholungszahlen. Liegestütze, Sit-Ups. Ich habe da einen Fitnesstest, den ich am Ende mache. Da nutze ich eben schon Übungen aus dem Fitnesstest in diesem Bereich. Das heißt auch eine super Sache, um schon verschiedene Übungen den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, also schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten für das, was am Ende kommt. Das ist eben auch ziemlich, ziemlich clever, dann sowas gleich einzubauen. Und dann habe ich eben das Material außen liegen, eben die Springseile oder sowas und habe dort die Aufgabenkarten liegen für die Zahlen 1-6. Ja. Und hier ist eben wieder das Gleiche, es gibt einen Ein- und einen Ausgang. Das ist immer wichtig, damit die Schülerinnen und Schüler eben eine ganze Runde laufen und dann eben zu der jeweiligen Station gehen. Und da brauche ich also wieder einen Ein- und Ausgang. Die Schülerinnen und Schüler würfeln ihre Zahlen und laufen dann eben außen um das Feld herum zu der jeweiligen Station, machen ihre Übung und laufen wieder zurück. Und wie machen sie das? Sie würfeln im Prinzip nach ganz normalen Mensch-ärgere-dich-nicht-Regeln. Also, wenn ich noch keinen Miepel draußen habe, dann würfel ich 3-mal und dann setze ich eben meine Figur raus oder eben auch nicht. Dann zählt natürlich bei 3-mal Würfeln die letzte Zahl. Also habe ich zum Beispiel eine 3 gewürfelt und die 3 ist einmal Seilspringen, laufe ich außen rum, Station Seilspringen, spring meine Seile, was weiß ich, 20-mal und laufe wieder zurück und kann wieder neu würfeln. Einzige Ausnahme ist bei der 6. Die 6 muss ich sozusagen immer machen als Übung, weil bei der 6 darf man ja nochmal würfeln, dann hätte man als letzte gewürfelte Zahl nie eine 6. Das wäre ja blöd. Und da ist es eben so, die 6 muss ich immer durchführen, egal was ich danach würfel. Ja, also wenn ich eine 6 würfel und danach eine 3, setze ich mein Miepel 3 raus. Also bei uns sagt man vom Pott runter, aus dem Haus raus. Dann setze ich die 3 und dann laufe ich wieder zur Station 6. Und auch hier wieder Also in 15 Minuten kann man selten Schülerinnen und Schüler so aktivieren wie dort. Auch hier ist es wieder so, dass ich in Teams arbeite. Das heißt, ein Team besteht so aus 3 bis 4 Sportlerinnen und Sportlern und die dann auch eben zusammen immer laufen. Ja, hier läuft niemand einzeln, hier laufen sie immer als Team. Das hat natürlich den Vorteil, dass man auch immer alle in Bewegung hat und das eigentlich permanent. Warum nutze ich hier nur 2 Würfel und nicht nur 1 oder 4 Würfel, dass jedes Team einen eigenen Würfel hat? Manchmal ist es ganz gut, wenn man auch eine kleine Verschnaufpause hat. Weil meistens ist es so, der eine läuft rein, würfelt schon, setzt das Miebelchen und da hinten läuft noch einer gerade so die Runde. Man muss halt eben gucken, dass die auch immer ungefähr gleichzeitig da sind. Das ist ja hier auch irgendwie eine kooperative Variante des Sportunterrichts. Das soll ja auch hier eben gelebt werden. Das heißt, es müssen immer erstmal alle in das Haus reinkommen, würfeln und erst dann können alle wieder gemeinsam rausgehen. Das ist mir immer wichtig, dass man hier eben niemanden hinten runterfallen lässt, sondern das immer permanent zusammen gestaltet. Es ist einfach...
Da darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen?
Ja.
Es ist ja so ein bisschen, also es ist ja schon durchschaubar, ne? Du willst ja eigentlich, dass die Jugendlichen dann schwitzen, laufen, sich anstrengen, Fitness machen und das haben die ja schnell durchblickt auch, ne? Dass es ja eigentlich darum geht und das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, eine nette Verpackung dafür ist. Macht es einen Unterschied? Das ist nämlich das, was ich mich gerade gefragt habe, als ich hier zugehört habe. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich da so mitziehen würde, nachdem ich das einmal durchschaut habe. Also wenn ich mir jetzt meinen jungen Daniel von vor, ne, vielen Jahren vorstelle. Macht es einen Unterschied, ob du das in der Mittelstufe oder Oberstufe machst? Oder machst du es speziell nur in einer bestimmten Altersgruppe? Oder funktioniert es in einer Altersgruppe besonders gut? Oder gibt es eben keinen Unterschied? Wie sieht's aus?
Ja, der Fitnessbereich, der wird in Sachsen in der Oberstufe muss man ihn machen und in den kleineren Klassen muss man ihn in der neuen 10 machen. Das heißt also eher 15, 16 Jahre. Aber prinzipiell funktioniert das erstmal in jeder Altersstufe. Und hier ist wieder der Vorteil. Dadurch blicken Sie das. Also sie wissen aber auch, wenn ich mit denen ein Wissensspiel mache oder irgendwas anderes, die wissen schon, dass es um Unterricht geht. Aber es fühlt sich nicht so an. Ich habe ein anderes Spiel mal benutzt, aus einer anderen Reihe im GRW-Unterricht. Und da hat eine Schülerin zu mir gesagt, wissen Sie, was das Schöne war? Ich habe was gelernt, ohne dass ich es wollte, ohne dass ich es lernen musste. Ich habe es einfach so gelernt. Nebenbei. Und genauso ist es hier. Der Fokus liegt hier auf dem Spiel und es gibt wenig Schülerinnen und Schüler, die keine Lust auf Spielen haben, sondern die freuen sich darauf, mal was anderes zu machen. Auch im Unterricht, auch im Kontext Schule mal was anderes zu machen. Und da ist die Motivation, das Ganze umzusetzen oder das Ganze intensiv durchzuführen, recht groß, um ehrlich zu sein. Weil man sich auch gegenseitig ein bisschen pusht. Weil ich rede ja immer noch von Mensch, ärgere dich nicht. Das heißt also, ich kann natürlich auch jemanden schmeißen. Und es passiert ganz häufig, dass viele eben laufen, laufen, laufen und man darf nicht vergessen, wir würfeln ja nicht abwechselnd, sondern je schneller ich wieder da bin, desto mehr kann ich würfeln. Also jemand, der die Übungen gut durchläuft und schnell wieder da ist, kann auch mehr würfeln als jemand, der sich dafür Zeit nimmt. Und dieses gegenseitige Nervenkitzel, so, wer schmeißt mich als nächstes und schaffe ich es vielleicht noch jemanden kurz vorm Ziel noch zu schmeißen und damit ihm die Suppe zu versalzen, wie man so schön sagt, das ist schon motivierend. Und ich glaube, das ist sowas, wenn man das einmal miterlebt hat, dann merkt man das, wie heiß die Schülerinnen und Schüler darauf sind. Ich glaube, das muss man aber auch selber erleben, weil für jemanden, der nicht so sportbegeistert ist, der denkt sich, boah, Sportunterricht ist doch, ob ich nur ein Spiel mache oder nicht, weiß ich nicht. Aber dieses Gemeinsame, und hier ist auch wieder dieser kooperative Aspekt so wichtig, dieses gemeinsame Laufen, dieses gemeinsame Übung durchführen, dieses gemeinsame, komm, wir brauchen eine 3, wir brauchen eine 3, würfel jetzt die 3, komm schon. Ja, eine 3. Ja, ich habe ihn geschmissen. Geil. Und dann, das sind einfach Emotionen, die dich immer wieder pushen, immer wieder nach oben treiben. Und was ich sagen muss, ich spiele das dann immer so 10, 15 Minuten. Man denkt so, 10, 15 Minuten ist doch nicht viel. Also ja, aber wenn man 10, 15 Minuten irgendwie 50 Sit-Ups macht, 50 Liegestütze, das könnte man ja mal so versuchen, wie viele das schaffen und machen. Da würde man sich wundern, was in so manchen Schülerinnen und Schülern da wirklich noch drinsteckt. Ja. Und ja, also die Motivation kommt wirklich ganz intrinsisch in dem Fall, die natürlich extrinsisch irgendwie gesteuert ist, aber ich muss dafür gar nicht so viel machen, sondern ich sage, hey, guck mal hier, Mensch, ärgere dich nie, hab so Lust und die meisten sind dann so, ja, habe ich schon Lust.
Also der Wettbewerbscharakter macht das im Prinzip, ne? Das gegen die anderen spielen und dann eben die Leistungen abrufen, wo ich mich sonst fragen würde, warum soll ich jetzt irgendwie ne, 50 Liegestützen hier machen oder 30 Liegestützen machen? Da weiß ich dann, ich mache das, um im Spiel dann erfolgreich zu sein.
Ja, das stimmt. Ja, ich würde aber den kooperativen Aspekt nicht hinten runterfallen lassen. Klar, im Sportunterricht hat man häufig den Fokus auf Wettkampf und Wettbewerb, aber mir ist es schon wichtig, dass man eben auch so als Team sich findet und zusammen irgendwie was erlebt. Und dieses gemeinsame Übung durchführen und das Motivieren, sich gegenseitig zu motivieren, komm, noch ein Liegestütz, komm, wir wollen weiter. Das ist ein deutlicher Aspekt dieses Spiels. Also den würde ich fast zum Wettkampfcharakter sehr nah dran setzen von der Motivationsebene her. Und auch hier ist das Schöne, ich muss niemanden dazu motivieren, sondern sie motivieren sich selber dazu. Das ist ein ganz, ganz natürlicher Prozess und das macht auf jeden Fall Freude, den Schülerinnen und Schülern dabei zuzuschauen, wie sie sich eben gegenseitig motivieren, wie sie versuchen, schneller und besser zu werden. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn ich jetzt sage, mach 50 Liegestütze, wird niemand Juhu schreien. Wenn ich aber sage, du würfelst hier und wenn du halt das fünfte Mal Liegestütze würfelst, dann ist das leider so. Ne? Und wie gesagt, ich mache das immer so in 15 Minuten Schritten, dann resette ich das ganze Spiel, dann spielt man es nochmal, dann kann man die Motivation auch wieder neu entfachen, wenn man sieht, okay, ich komme irgendwie nicht voran, jetzt in der zweiten Runde standen aber wieder alle bei null, dann kann ich wieder mich neu pushen und das ist dann vielleicht auch motivierend, wenn man dann eben mehrere Runden davon spielt.
Jetzt hast du Catan vorgestellt, Mensch, ärgere dich nicht, und du hattest eben gesagt, du hast noch ein Beispiel für ein Brettspiel im Sportunterricht.
Genau, das eines, was ich noch gerne spiele, ist Scrabble.
Im Sportunterricht? Okay, ich bin gespannt.
Ja. Scrabble funktioniert eigentlich wie das normale Scrabble. Man versucht mit den Buchstaben Punkte zu sammeln. Ja, man sammelt also diese Buchstaben, wie man sie beim Scrabble kennt, mit den verschiedenen Zahlenwerten und versucht damit Wörter zu legen. Ich mache das sehr vereinfacht und zwar stelle ich im Prinzip 4 Kegel auf, sehr weit außen, je nachdem, wie weit ich das machen möchte. Das nutze ich zum Beispiel dann in der Leichtathletik oder eben auch hier Fitness wäre möglich, aber ich nutze meistens in der Leichtathletik und habe diese 4 Kegel außen. An jedem Kegel steht ein Team und in der Mitte steht eine Box mit ganz vielen Scrabble-Buchstaben drin. Ja, die habe ich dann eben so laminiert und ausgedruckt und laminiert. Und zwischen diesen beiden Bereichen, also zwischen dem Kegel und der Box in der Mitte, gibt es nochmal einen weiteren Kegel in ungefähr der Mitte des Ganzen. Und dann ist der Ablauf im Prinzip so, einer aus jedem Team würfelt und bei einer gewissen Zahl, meistens ist es die 6, die ich dann einfach nehme, bei einer 6 darf ich zur Box in der Mitte laufen und mir einen Buchstaben schnappen und holen.
Ich darf laufen,
genau. Und bei der 1 bis 5 laufe ich zum ersten Kegel, das ist quasi wie so eine kleine Zusatzrunde, und bekomme leider keinen Buchstaben. Und nach einer gewissen vorgegebenen Zeit sage ich Stopp. Und dann dürfen die anfangen, Wörter zu legen oder müssen anfangen, Wörter zu legen. Und dann geht es halt darum, nach diesem ja doch schon intensiven, in dieser intensiven Phase, wo ich eben, je nachdem, wie groß ich das ziehe, ja doch relativ viel gelaufen bin, der Puls ist hoch und jetzt muss ich anfangen, die Wörter zu legen. Ja, man kann natürlich dann auch schon anfangen, während jemand anders läuft, die Wörter zu legen, das geht natürlich auch. Aber dann hat man irgendwie noch eine Minute Zeit und dann muss man versuchen, das größtmögliche Wort zu bilden oder Wörter zu bilden. Das kann man dann variieren, also man kann einzelne Wörter legen, man kann es nur in Verbindung leben, wie es eben beim Scrabble ist. Und das ist eine ganz simple, einfache Methode, die ich manchmal am Anfang oder am Ende einer Leichtathletikstunde benutze. Oder ich habe sie auch in einer AG schon, also ich habe so eine Sport-AG, dort habe ich das auch schon gespielt. Und es ist eine Sache von 10 Minuten. Die Erklärung dauert keine 5 Minuten. Und deswegen, das ist ein Spiel, was ich relativ schnell aufgebaut bekomme und was witzigerweise motivierend ist. Also das glaubt man gar nicht, wie so ein bisschen Scrabble, wie so ein bisschen Buchstaben legen, wie viel Spaß das machen kann. Und das würde sich natürlich auch anbieten in Verbindung, verbindender Unterricht. Ja, ich könnte ja zum Beispiel auch schauen, dass ich Wörter aus dem aktuellen Englisch, Spanisch, Latein, also sogenannter Fremdsprache, legen muss oder solche Dinge oder vielleicht auch Vokabeln aus einem anderen Lernbereich. Also das könnte ich theoretisch ja auch nochmal ganz anders ummünzen auf einen anderen Bereich und das ist eigentlich eine sehr variable Sache, die von jedem Einzelnen individuell angepasst werden kann.
Fachbegriff aus dem Gemeinschaftskundeunterricht.
Auch das wäre möglich, natürlich.
Kannst du deine beiden Fächer miteinander verbinden? Also ich glaube, das Kuriose für mich ist tatsächlich, Brettspielerinnen haben ja oft so ein bisschen den Ruf, zumindest die Vielspieler, nicht so sportlich zu sein. So. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Ungewöhnliche da dran, aber man merkt dir die Begeisterung an. Und es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass du das halt nicht nur abspulst, sondern auch mit Begeisterung halt in deinen Unterricht reinträgst. Und du hast eben schon gesagt, und da bist du zu deinem zweiten Fach gekommen, und das fand ich ganz interessant, dass du dann quasi aus dem Erzählen über Sport das Beispiel gewählt hast aus dem GWR-Unterricht, dass du sagtest, da kam eine Schülerin zu dir und hat gesagt, ey, ich finde das super, ich habe gelernt, ohne dass ich das gemerkt habe, und das war prima, aber das war ein Erlebnis aus deinem anderen Fach. Sag mal, was hast du denn da gemacht?
In dem Fall, oder ich würde noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, du hast gesagt, ich mache das mit ganz großer Begeisterung. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Wenn ich meinen Schülern, und das ist ja auch kein Geheimnis, wenn ich denen vermittle, hey, ich habe hier was richtig Cooles mitgebracht, klingt vielleicht jetzt komisch, aber lass uns das mal probieren, dann sind sie automatisch natürlich viel, viel mehr im Thema drin. In dem Beispiel von meiner Schülerin war es zum Beispiel so, das war das Spiel Contact, nennt sich das. Ist ein ganz, ganz einfaches Legespiel, so eine Art Domino, das hat das Auswärtige Amt mit der Uni Wuppertal zusammen entwickelt und ich habe es dann im Unterricht eben auch eingesetzt. Vielleicht als kleiner Hinweis, das habe ich auch schon an verschiedenen Messen vorgestellt. Wenn das jemanden interessiert, dann kann man das auf jeden Fall auch online finden. Perspective in Play nennt sich das Ganze. Und funktioniert im Prinzip so, man hat eine Frage, zum Beispiel das Land, dieses Land grenzt an Deutschland, jetzt mal ganz, ganz simpel. Und dann hat man eben so eine Fragekarte und auf der anderen Seite Antwortkarten mit verschiedenen Ländern Europas. Und dann muss man sozusagen versuchen, seine Karten loszuwerden, ähnlich wie beim Domino, indem man versucht, die passende Antwort zur passenden zur Frage zu finden. Und die anderen können dann im Prinzip anzweifeln, ob die gelegte Antwort richtig ist oder nicht. Und dann schaut man eben nach, ob es stimmt oder nicht und versucht eben dadurch, seine Karten loszuwerden. Das habe ich zum Beispiel genutzt als Einstieg in den Lernbereich internationale Politik, beziehungsweise in dem Fall in der 10. Klasse ist es Europa, habe ich als Einstieg genutzt, um ja ein bisschen Freude auf den Lernbereich zu machen. Und dann war eben so eine Aussage, in welchem Land ist das Staatsoberhaupt, auch Regierungschef und so. Und das war eben das, was die Schülerin so begeistert hat, dass sie das gelernt hat. Und ja, war eine schöne Erfahrung, die Schülerinnen und Schüler dort mit Klein Domino Stein arbeiten zu sehen.
Alle Beispiele, die du jetzt genannt hast, sind ja analoge Spiele, die du adaptiert hast oder die du mir zum letzten Beispiel dann eingesetzt hast in so ein Domino-Spiel. Spielen digitale Spiele für dich auch eine Rolle oder sind es wirklich die analogen Spiele? Und wenn ja, warum?
Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das ist unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel auch Spiele, die ich online spiele. Da gibt es zum Beispiel ein Marktspiel, wo man so das Verhältnis Angebot-Nachfrage nachstellen kann und man dann eben sieht, wie sich so ein Preis regelt. Da gibt es durchaus auch Online-Varianten oder es gibt von Medienanstalt in Bayern gibt es ein Spiel, wo man sein eigenes Programm erstellt und dann die Interessen von den einzelnen Zuschauern versucht zu bedienen und dann man eben schauen muss, habe ich mehr Bildung oder mehr Entertainment im Vordergrund. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich finde aber, oder ich bin großer Freund davon, von den analogen Spielen im Unterricht, nicht weil ich die digital nicht mag, sondern weil manche Schulen einfach auch nicht digital so gut ausgestattet sind. Oder der PC-Raum ist gerade voll. Ja, und was mache ich dann, wenn der PC-Raum voll ist? Ich habe eine tolle Idee, aber ich habe keine PCs, an denen ich das spielen kann. Und das ist natürlich dann immer von Schule zu Schule unterschiedlich. Bei den Brettspielen, bei den analogen, habe ich den Vorteil, da bin ich auf mich gestellt. Wenn ich das Material dabei habe, kann ich sofort loslegen und da ist es egal, was für Voraussetzungen ich im Prinzip habe. Ob ich einen großen Raum habe, einen kleinen Raum habe, das ist ganz egal. Ja, und dementsprechend ist mein Fokus eher darauf, vielleicht ein bisschen auch aus dem Grund heraus, weil ich die Schülerinnen und Schüler auch gerne wegkriegen möchte von den Handys, von den PCs und denen auch zeigen möchte, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt, sich zu betätigen. Ich habe ja auch noch eine AG zum Beispiel, die sich mit Brettspielen beschäftigt und da freut die sich halt, also das ist wirklich schön zu sehen, wie Schüler wieder lernen, analog zu spielen, dass es halt nicht nur die digitale Welt gibt, sondern auch in der analogen Welt richtig tolle Sachen und na klar, wenn zu Hause nicht gespielt wird, woher wollen sie wissen, dass es was anderes gibt, außer Mensch, ärgere dich nicht und Rommi.
Ja. Genau. Welche Schülerinnen und Schüler kommen denn in die AG, die bei denen zu Hause schon gespielt wird und die sagen, hey super, ich kann das hier auch machen? Oder gelingt es auch tatsächlich mit so einer AG Schülerinnen und Schüler zu begeistern, die von zu Hause aus wenig oder keinen Kontakt zu Brettspielen und Kartenspielen haben?
Ja, da sprichst du natürlich ein super Thema an, weil meine AG ist auch wieder ein bisschen was Besonderes.
Nein.
ja.
Mach doch mal was Normales.
Naja.
Erzähl bitte, es ist spannend, erzähl bitte.
Ja, die AG habe ich 2017 gegründet, also das ist schon eine ganze Weile her, im Prinzip am Anfang meiner Schulzeit. Und zwar kam eine Schülerin zu mir und sagte, Herr Weiß, Mensch, wir hatten mal eine AG, wo es um Politik geht. Und können wir die nicht irgendwie wieder beleben? Und da habe ich gesagt, was können wir denn machen? Und ich, wie gesagt, bin schon immer ein großer Freund von Brettspielen, auch in der Schule. Und habe überlegt, wie könnte man denn das irgendwie, könnte man das kombinieren? Könnte man das eigentlich machen? Und dann habe ich festgestellt, ja, warum nicht? Und habe angefangen, eine Brettspiel-AG zu gründen. Oder nicht eine Brettspiel-AG, sondern es ist eine, die nennt sich AG Bunte Gesellschaft. Und wir spielen tatsächlich Brettspiele, aber unterhalten uns eben auch über aktuelle Politik. Das heißt also, ich kombiniere eigentlich das Interesse von Schülerinnen und Schülern, die Lust auf Politik haben, mit dem Interesse von Brettspielerinnen und Brettspielern. Und da ist es wirklich ganz, ganz unterschiedlich, wer da zu mir kommt. Manche sind wegen den Brettspielen da, manche wegen der Politik. Und viele werden auch für Politik plötzlich motiviert. Ja, es gibt ja immer wieder mal, jetzt gerade auch wieder aktuell, die Frage der Politikverdrossenheit. Und Schülerinnen und Schüler, die zu mir in die AG kommen, die sind auf jeden Fall nicht politikverdrossen, sondern wir reden da auf einer ganz einfachen, angenehmen Art miteinander. Und ja, ich biete das im Prinzip für Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse an, bis zur 12. Klasse. Und man kann sich ja mal überlegen, wie oft kommen Schülerinnen und Schüler der 8. bis 12. Klasse zusammen und reden über aktuelle politische Themen oder gesellschaftliche Themen. Es muss nicht immer Politik sein. Wir hatten auch schon mal eine Stunde, da haben wir uns darüber unterhalten, wie hoch gerade das Stresslevel ist, wie ist es gerade in der Schule, wie läuft das Schulsystem gerade, was könnte man anders oder besser machen? Und dann haben sich die Schüler einfach untereinander, Schülerinnen und Schüler untereinander ausgetauscht. Und da läuft doch jede Stunde ganz anders ab, weil manchmal schaffen wir gar keine Brettspiele mehr, weil wir so viel über Politik uns unterhalten. Und dann heißt es, Mensch, können wir wieder mehr Brettspiele spielen. Und manchmal ist es eben genau andersrum, wir haben nicht so viel zu reden und dann spielen wir halt mehr Brettspiele.
Kannst du das gerade nochmal erklären? Ich habe am Anfang gedacht, wie geht das zusammen? Jetzt die letzten beiden Sätze, die du sagtest, habe ich dann eher verstanden. Du verbindest das zwar und das steht aber quasi nebeneinander. Also mal wird mehr gesprochen und mal wird mehr gespielt. Findet da eine direkte Verbindung statt? Also das fände ich nochmal spannend. Also ich habe verstanden, wie du auf die Idee gekommen bist. Ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, gerade in der aktuellen gesellschaftlichen politischen Situation. Aber das ist mir noch nicht ganz klar. Also verknüpfst du die Spiele und das Gespräch oder ist es eher stärker, so wie du es gerade zum Schluss gesagt hast, das steht unverbunden quasi nebeneinander und dann ergibt sich das, dass man das eine oder das andere mal mehr in Fokus nimmt.
Es ist nicht direkt verbunden. Manchmal nutze ich, also ich habe am Anfang gerade diese Spiele, die sich direkt um Politik gedreht haben, habe ich natürlich erstmal in der AG gespielt, um zu gucken, wie funktionieren die, worauf muss man achten, welche Hürden gibt es. Ja, dann schaut man eben, passt das, wie kann ich es im Unterricht einsetzen? Das ist also auch so ein kleines Hilfsmittel für mich, um zu schauen, wie die Spiele ankommen, wie sie funktionieren. Und ja, da gibt es aber keine direkte Verbindung. Was ich dann, was die AG eben noch so ausmacht, ist, dass wir uns um das Schulleben so ein bisschen kümmern. Also wir organisieren selbst die Schulwahlen. Immer wenn eine große Wahl ansteht, dann organisieren wir die selber in der Schule. Man kann das natürlich auch übers Land organisieren lassen. Da kommt jemand und füllt das aus. Und wir machen das aber alles selber. Wir werten das auch selber aus. Wir haben jetzt zum Beispiel den ersten eigenen Brettspieltag gehabt, wo wir sozusagen eingeladen haben, die ganze Schule, dass man zum Nachmittag mal zusammensitzt und mal Brettspiele spielt. Wir haben uns eben auch darum gekümmert, dass ein Tierheim zum Beispiel haben wir gespendet. Wir haben also dann eben Geld eingesammelt an solchen Brettspielnachmittagen beispielsweise, haben ein bisschen Kuchen bereitgestellt und haben dann eben das Tierheim, das Lokale hier in der Nähe unterstützt. Und so versuche ich eben, dieses Thema Gesellschaft und Gesellschaftsspiele wieder größer in den Fokus zu rücken und zu schauen, dass man eben in dieser ja vielleicht auch ein bisschen rougheren gesellschaftlichen Lage da wieder mehr für die Gemeinschaft da ist. Ja, und Brettspiele sind halt schönes Mittel, um die Schülerinnen und Schüler zusammenzubekommen. Häufig werden ja auch Brettspiele gespielt, die aus dem Bereich Social Deduction kommen. Das also klassische ist natürlich Werwölfe. Aber wir spielen natürlich auch noch andere Sachen oder zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das Spiel Secret Hitler kennst. Da eben auch dieses Auseinandersetzen mit dem Thema, mit der Frage, kann man ein Spiel so nennen und diese Diskussion zum Beispiel auch anzuregen. Das heißt also, man kann das immer wieder einbauen und immer wieder versuchen, Gemeinsamkeiten zu finden oder diese Sachen zu verbinden. Mir ist es aber eben, wie gesagt, wichtig, dass also dieses Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird und diese Kommunikation gestärkt wird, weil ich glaube, das ist gerade in unserer heutigen Gesellschaft und auch in der politischen Lage, in der wir uns befinden, gerade in Sachsen, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann es schafft, wieder ordentlich miteinander zu reden, ordentlich miteinander zu diskutieren und das ist auch ein Skill, den man lernen muss man ja ehrlicherweise sagen. Ist ja nicht so, dass es von Grund auf gegeben ist, dass jeder normal miteinander diskutieren kann, dem anderen zuhört und auf das eingeht, was er gerade sagt, sondern auch das sind Skills, die erlernt werden müssen. Und das muss man schon sagen, das erlebt man in den Schülerinnen und Schülern dieser AG immer wieder, dass sie eben im Laufe der Jahre immer besser darin werden, Dinge zu argumentieren, miteinander zu sprechen und eben auch so ein bisschen als Experte zu fungieren für die Schülerinnen und Schüler, die nachkommen. Ja, ein Schüler und Schülerin aus der 8. Klasse ist einfach nicht so weit in dem Wissen, was Politik angeht, wie jemand, der in der 12. ist und eben schon sehr, sehr viele Jahre da vielleicht sich damit auseinandergesetzt hat. Und das ist mir immer wichtig, dass dieser Austausch eben stattfindet. Ja.
Vielen Dank für das wirklich eindrucksvolle Beispiel, also Menschen, in dem Fall Jugendliche, zusammenzubringen über Brettspiele. Das finde ich wirklich großartig, klingt toll und du kannst ja eben auch eine mehrjährige Erfahrung zurückblicken und sagen, das funktioniert auch und du sagst es ja auch gerade in Sachsen. Eine abschließende Frage meinerseits ist, ich höre dir zu, ich höre deine Begeisterung, du begeisterst mich. Ich glaube, wenn ich dich als Sportlehrer gehabt hätte, wäre ich nicht so unsportlich, wie ich heute bin. Also die Frage, und ich stelle sie fast jedem Gast, für mich klingt das alles sehr einleuchtend logisch. Ne? Das ist motivationsfördernd, die Schüler sind begeistert. Du bringst sie zu Dingen, die sie sonst vielleicht nicht tun würden. Wir hatten das gerade am Beispiel von Sit-Ups und von Liegestützen. Also im Sinne des Lernens, das Beste aus den Schülerinnen und Schülern rauszuholen. Und gleichzeitig, meine Beobachtung, und das ist jetzt die Frage an dich, ist diese Integration von Spielen, von Spielelementen in Schule und Unterricht immer noch ein randständiges Phänomen. Warum ist es so, aus deiner Wahrnehmung?
Ich glaube, das liegt daran, weil die Hürde und die Überwindung, so etwas Unkonventionelles zu machen, manchmal noch zu groß ist. Also ich merke das immer wieder, wenn ich jemanden zum Beispiel ein Spiel zeige, dann nehmen wir mal jetzt, ich habe eine Deutschkollegin, der habe ich gesagt, guck mal hier, Mikro, Makro, da habe ich euer Beispiel genommen, was ihr eben da auf der spielenden Klassenzimmerseite hattet, habe ihr das gezeigt. Witzigerweise hatte ich das vor Jahren schon gekauft, das Spiel, und hat es schon mal einer anderen Deutschkollegin genauso gepitcht gehabt. Und wenn ich ihr das dann zeige, ihr erkläre, dann ist die Motivation groß, das umzusetzen. Viele haben aber nicht diesen Zugang zu Brettspielen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da ist eben so ein bisschen die Angst da, okay, kann das funktionieren? Macht es dann nicht mehr Sinn, eine sinnvolle Übung einzubauen und damit eben den Unterricht viel, viel strukturierter ablaufen zu lassen? Und was ich eben versuche und was ich eben auch durch Fortbildung und sowas in der Schule und vielleicht auch außerhalb versuche zu erreichen, ist, diese Angst abzubauen, diesen ersten Schritt. Und ich glaube, wenn dieser Schritt gemacht ist, dann ist das Interesse auch da, diese Form weiter zu nutzen und weiter zu erkunden. Und es ist ja auch ganz normal, wenn ich mir in etwas sicher bin oder Sicherheit empfinde, dann bin ich auch viel motivierter, das auch umzusetzen. Und das ist gerade, wenn man jetzt, sagen wir mal, meine älteren Kolleginnen und Kollegen, die haben jetzt 25 Jahre ihren Stil gehabt. Sie mussten von Frontalunterricht irgendwie auf eine offene Form irgendwie übergehen, mussten das für sich neu entdecken. Und jetzt kommt irgendwie so ein Jungspund, ja, jung bin ich auch nicht mehr, aber ein jüngerer Kollege und sagt, Mensch, warum denn nicht Brettspiele? Und diesen inneren Zwist zwischen, ja, spielen ist doch nicht lernen, diesen muss man erstmal überwinden. Und das versuche ich eben durch ganz, ganz einfache Beispiele. Und da lasse ich zum Beispiel, wenn ich eben so eine Fortbildung mache, lasse ich eben erstmal ein Brettspiel spielen und zeige, guck mal, macht das nicht Spaß? Ist das nicht, das ist doch was Schönes. Und jetzt gucken wir mal, wie können wir es denn auf Unterricht übertragen? Vielleicht als kleines Beispiel noch, ich, wie gesagt, nutze ja noch viel, viel mehr Spiele, sowas wie Activity. Das oder Tabu oder sowas. Auch das nutze ich. Und das sind ja Spiele, die vielleicht auch, die man vielleicht bekannter sind. Und wenn ich die dann spielen lasse, ist das ja ein spaßiger Zugang. Und dann ist man vielleicht auch eher motiviert zu sagen, okay, irgendwie macht das Spaß. Und jetzt sage ich, und jetzt habe ich noch eine Idee für euren Unterricht, wie ihr das einsetzen könnt. Ja, und ich zum Beispiel nutze das dann, um Grundrechte den Schülerinnen und Schülern beizubringen. So. Und auch hier wieder, hier geht es um eben die Sicherung von gewissen Inhalten. Und dann kommen die Kollegen und sagen, ja, stimmt. Also, ob ich das jetzt einfach wiederhole oder in einem Test abfrage oder ob ich das in einem Spiel einfach verarbeite, ist ja am Ende egal. Es geht ja darum, dass man sich mit dem Thema nochmal auseinandersetzt. Und ja, da ist es wichtig, die Angst abzubauen, sowas einzusetzen, die Angst abzubauen, was Neues anzugehen. Und wenn man sich Angst nennt, dann ist vielleicht das Misstrauen abzubauen. Ja, das ist das Wichtigste. Und hier wieder, je motivierter ich bin, je motivierter ich das rüberbringe, deswegen bin ich auch immer gut vorbereitet, um auch wirklich auf kritische Fragen dann gut antworten zu können, desto eher bekomme ich meine Kolleginnen und Kollegen dahin, das auch einzusetzen. Und ich glaube, es ist auch so, dass viele Sachen, die auch einfach erstmal Geld kosten. Und vielleicht ist da irgendwo auch eine Hürde zu sagen, ah, ich mir das jetzt anschaffe, schaffe ich mir lieber was anderes, in Anführungsstrichen Sinnvolleres an. Und ja, diesen Schalter umzulegen, das braucht ein bisschen Arbeit, aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, denn diese Gruppe um Schule und Spiele wird immer größer. Und ich glaube, dass sich in den nächsten Jahren da wird sich viel verändern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher, weil es einfach auch immer mehr Menschen gibt, die das auch transportieren. Und ich kenne niemanden, dem ich von diesen Sachen erzähle, der dann sagt, das klingt ja jetzt gar nicht so geil, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, sondern es ist eher immer so, boah, das klingt spannend. Und wie du gesagt hast, irgendwie, da hätte ich ja doch mehr Bock gehabt auf Sportunterricht oder hätte ich ja doch mehr Bock auf Politikunterricht, wenn ich das höre, was du da machst.
Vielleicht. Nein, du hast vollkommen recht. Vielen Dank für den Einblick in deine Arbeit, Patrick. Wenn du nochmal gedanklich zurückblickst auf das Gespräch, was jetzt schon hinter uns liegt, gibt's noch was dir wichtig ist, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben?
Nee, eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, ich habe das meiste, was ich so mache, eingebracht. Und mir ist es, glaube ich, nur wichtig, dass man wirklich keine Angst haben muss, Dinge einzusetzen und, was vielleicht auch wichtig ist, der Austausch. Also man muss wirklich auch mal motiviert sein zu sagen, kann der andere mir vielleicht helfen, und dann schreibe ich den doch mal an. Und ich glaube, das ist total wichtig, dieser Austausch, denn Ideen gibt es da draußen unglaublich viele. Und ich hatte das in einem anderen Podcast schon mal erwähnt gehabt, es ist die Vernetzung zwischen den ganzen Menschen, die so tolle Ideen haben. Es gibt so viele Lehrkräfte, die so tolle Ideen haben, und man kann so viel voneinander lernen. Da ist es mir wichtig, dass man sich austauscht und versucht, eben den Kontakt zu knüpfen und da nicht in seiner versucht, Blase zu leben, sondern wirklich die anderen anzusprechen und mit denen eben dann die eigenen Ideen vielleicht auch weiterentwickelt. Ja, und das ist mir wichtig.
Guter Punkt. Den anderen Podcast, den du gerade genannt hast, den verlinken wir in den Shownotes, genauso wie die vielen Hinweise, die du gegeben hast. Aber weil du das gerade mit dem Vernetzen angesprochen hast, wer jetzt zugehört hat und sagte, das klingt total gut, da würde ich mich gerne mit dem Patrick mal vernetzen. Wie kann man dich denn erreichen?
Also ich habe eine Instagram-Seite tatsächlich, die relativ klein ist, die jetzt nicht so groß aufgebaut ist, aber auf der ich zum Beispiel Brettspiele tatsächlich auch vorstelle, auch die ich im Sport vorstelle. Da ist zum Beispiel das Catan-Spiel dabei, dort kann man mich erreichen. Ansonsten habe ich ja nur eine E-Mail-Adresse, sage ich mal, ein Facebook-Account, wo ich eben in dieser Gruppe drin bin. Aber ich denke, wir kriegen das über eine E-Mail auf jeden Fall hin. Es gab auch schon, ich war ja auch auf der Didakta und so, da gab es auch schon E-Mails, die mich da erreicht haben, und ich bin da gerne zu einem Austausch bereit. Gerade im Sportunterricht, das ist bei vielen Sachen, die man da selber entwickelt, auch ein bisschen intensiver, was die Vorbereitung angeht. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so eine Übersicht und sowas bekommt, die da schon vorgefertigt ist, damit man sich es besser vorstellen kann. Weil gerade sowas wie Catan oder sowas, das ist, wenn ich das so erzähle, sehr, sehr schwer sich vorzustellen. Wenn ich dann aber die Skizze dazu mitgebe, dann wird das alles viel, viel deutlicher.
Wunderbar. Vielen Dank nochmal. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf für heute. Wie sieht's aus?
Das klingt gut. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast und dass ich ein bisschen was vom Sportunterricht erzählen konnte, denn das ist tatsächlich etwas, was gar nicht so häufig bisher vorkam.
Das habe ich mir auch gedacht, und wie gesagt, ich habe auch nochmal wirklich Anregungen mitbekommen, und ich sage es jetzt unter uns, ich gehe mal zu unseren Sportlehrern hier in der Schule und erzähle denen das, nur die machen das auf Spanisch. den muss ich dann dein Interview noch übersetzen, aber die kriegen das direkt mal quasi auch mitgegeben als Idee hier für das Fitnesstraining, was die hier machen. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf. Ihr wisst, wie ihr Patrick erreichen könnt. Ihr habt es jetzt auch mehrfach gehört. Es gibt diese tolle Gruppe Schule und Spiel, die im Moment über eine Facebook-Gruppe und eine WhatsApp-Gruppe organisiert sind. Auch da packen wir die Links nochmal in die Shownotes rein. Falls ihr da noch nicht Kontakt habt, guckt mal vorbei. Da sind super viele engagierte Kolleginnen und Kollegen. Und wie du gerade gesagt hast, Patrick, der Austausch ist eigentlich mit das Wichtigste, uns voranzubringen.
Absolut.
Dann dir noch einen schönen Abend an der Stelle, ne, Aufnahmezeit, und hoffentlich bis bald. Mach's gut und Deckel drauf.
Danke dir, bis bald, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.